In my homeland, Baden-Württemberg, we
are all sitting. Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 25. November 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Stuttgart 21, der Protest lebt, auch 10 Jahre nach der Volksabstimmung. Streik im öffentlichen Dienst. Gottfried Schüber, ein Mitstreiter der ersten Stunde gegen den Bau von AKWs, gestorben. Doch zunächst zu den Nachrichten. Friedrichsbrau, Proarte und Multicor bekommen gesperrte Gelder frei. Freiburg, Kunst und Kultur. Im Fall des Friedrichsbaus, Kino- und Kulturzentrum, zu dessen Renovierung die Franz Xaver und Emma Seiler Stiftung hohe Kredite aufgenommen hatten, die 2020 getilgt waren, und eine aus Einnahmen nicht erwirtschaftbare Gebäudeabschreibung von jährlich rund 230.000 Euro bis 2027 erbringen sollte, hat die Kommunalaufsicht im Regierungspräsidium festgelegt, dass die Stadt zahlen muss. Das Regierungspräsidium ist gleichzeitig Stiftungsaufsicht und hatte die Abschreibungsdauer ebenfalls festgelegt. Die Stadt Freiburg muss also zahlen. Der Hauptausschuss hob den Sperrvermerk auf. Das örtlich mit in Merzhausen ansässige Proarte-Zentrum, das die Tanzkultur in Freiburg fördern will, kann sich über die Entsperrung eines institutionellen Zuschusses von 50.000 Euro freuen. Multicor, ein Verein in Freiburg für Live-Musik, über 40.000 Euro. Der blau-graue Gemeinderat enthielt sich bzw. stimmte dagegen. Leute, enteist eure Windschutzscheiben. Seit 11 Jahren lebte er in der Schweiz. Er ist mit einer Schweizerin verheiratet. Der Mann kommt von den Kapverden und beantragte nun einen Schweizer Pass. Wer sich als Ausländer in der Schweiz einbürgern lassen möchte, muss einen lupenreinen Werdegang vorweisen können. Jede kleine Ordnungswidrigkeit kann das Vorhaben vereiteln. So auch hier. Vor mehr als 2 Jahren, an einem Wintermorgen 2021, hielt ihn die Polizei an. Er hatte die Windschutzscheibe nicht enteist und musste eine Geldstrafe von, umgerechnet, 287 Euro bezahlen. Und eine bedingte Geldstrafe von 5 Tagessätzen, die bei einem erneuten Vergehen innerhalb von einer Probezeit von 2 Jahren fällig werde. Im Juni 2020 erhielt er den Bescheid vom Staatssekretariat, er könne daher nicht eingebürgert werden. Niederlage für Thüringer Hersteller, Triumph für den Waffenhersteller Heckler & Koch. Im Streit der Waffenhersteller Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar, Baden-Württemberg, und Händel aus Suhl in Thüringen hat das Landgericht Düsseldorf zugunsten von Heckler & Koch entschieden. Heckler & Koch sah eines seiner Patentrechte verletzt und die Patentkammer in Düsseldorf sah den Fall der Patentrechtsverletzung ebenso. Zahlen muss der Waffenhersteller Händel aus Thüringen nichts. Verjährung des Falles. Allerdings hält das Landgericht Ansprüche von Heckler und Koch gegenüber Händel auf Unterlassung, Auskunft, Rückruf und Vernichtung für begründet. Nun gut, ich habe in der Redaktionssitzung vorgestellt, Stuttgart 21, und da hat auch tatsächlich einer gefragt, gibt es die tatsächlich immer noch? Ja, die gibt es tatsächlich immer noch und sind immer noch aktiv. Ich habe es eben gelesen, Volksabstimmung Stuttgart 21, die war doch erstmal vor kurzem und dann tatsächlich ist ja schon hier 10 Jahre her. Am 27. November 2011 wurde das Volk zur Abstimmung gebeten. Und ich habe jetzt hier Martin Pogundke am Apparat von den Stuttgart 21 Kritikern. Tja, wollte wieder Volksabstimmung machen.
Nee, so nicht. Also nichts gegen Volksabstimmungen, das macht durchaus Sinn. Aber Volksabstimmungen sind eben wie alle Abstimmungen und wie alle Wahlen auch manipulierbar. Und so ist auch diese Volksabstimmung eigentlich eine gigantische Manipulation gewesen. Man muss sich das vorstellen. In der sogenannten Informationsbroschüre, die damals vor 10 Jahren vom Staatsministerium Baden-Württemberg herausgegeben worden war, standen nicht Informationen, was leistet dieser Bahnhof, was kostet er und was kostet es auszusteigen, sondern es standen zwei Positionen. Die eine Position, die gesagt hat, es kostet so viel, er leistet so viel es kostet, und wir müssen das beim Ausstieg bezahlen, und die andere Position ist es anders. Ganz andere Werte. Das heißt, die Abstimmenden waren gar nicht informiert worden darüber, was das Ding wirklich kostet und was es wirklich leistet, sondern es war die Frage, wem glauben wir jetzt mehr von den beiden. Und tatsächlich hat die Mehrheit dann gegen einen Ausstieg aus Stuttgart 21 gestimmt, weil sie der Behauptung geglaubt hat, es werde ein Bahnhof für 4,5 Milliarden gebaut mit einer Kapazität von 49 Zügen in der Spitzenstunde, und bei dem das Aussteigen, wenn man jetzt noch vorzeitig aussteigen würde aus dem Projekt, 1,5 Milliarden für nichts gekostet hätte. Und ich sage immer, dieser Bahnhof wird aber gar nicht gebaut. Gebaut wird ein Bahnhof, der jetzt schon 8,2 Milliarden kostet und wahrscheinlich, bis er fertig ist, 10 bis 11 Milliarden kostet, von dem jetzt schon klar ist, dass er keine Kapazität von 49, sondern höchstens von 32 Zügen hat, und von dem man jetzt schon sagen kann, er ist so schlecht, der Bahnhof, dass jetzt bereits von allen politischen und Bahnseiten aus Ergänzungsprojekte in Angriff genommen werden. Weitere 50 Kilometer zu den 60 Kilometer Tunnel, die in der Stadt gebaut worden sind. Weitere 50 Kilometer Tunnel, um die Leistungsfähigkeit dieses lächerlichen Kellerbahnhöfleins ein klein wenig vielleicht doch noch abfedern zu können. Das heißt, ein absoluter Betrug am Wähler, der das geglaubt hat, das sei ein toll leistungsfähiger Bahnhof.
Das heißt, mit anderen Worten, ein sogenannter Griff ins Klo. Aber dieses Klo wird weiterhin bespült, sprich, da wird weiterhin eben entsprechend ein Blümchenmuster drauf gezeichnet. Wie geht's weiter? Das heißt, ihr habt ja immer noch diesen Stuttgart 21 Ausstieg bzw. Umstieg in der Hinterhand und präsentiert es am laufenden Band. Aber trotzdem läuft bzw. gehen die Bagger weiter durch.
Die Regierenden drücken sich da um die Verantwortung. Sie sagen, ja, es ist ein nicht gutes Projekt, ein schlechtes Projekt mit großen Mängeln. Der Verkehrsminister Winne Herrmann macht das sehr deutlich, dass das ein wirklicher Fehler gewesen sei, Stuttgart 21 zu bauen. Aber wir müssen eben, sagen sie, weil doch bei der Volksabstimmung die Mehrheit dagegen gestimmt hat, auszusteigen. Und da muss man sagen, das müssen die Leute wissen. Die binden sich bewusst selbst die Hände, obwohl sie wissen, dass sie es nicht müssten. Es ist nämlich so, bei der Abstimmung, die Volksabstimmung hat nur Gültigkeit, wenn nicht nur eine Mehrheit erreicht worden ist, sondern wenn dabei ein Drittel der Abstimmenden für die eine Position oder für die andere Position für Ja oder für Nein gestimmt hat. Es hat aber weder die Ja- noch die Nein-Stimmen ein Drittel der Wahlbevölkerung gewählt. Das heißt, beide Seiten Ja und Nein haben das Quorum nicht erreicht. Damit ist juristisch die Volksabstimmung einfach bloß gescheitert. Ein juristisches Nullum. Die Rechtslage hat sich überhaupt nicht verändert. Es ist die Lage, als ob es nie eine Volksabstimmung gegeben hätte. Rechtlich ist das die Lage. Aber bis heute behaupten die Landesregierung, die Grünen, sie müssten sich an dieser Volksabstimmung orientieren. Und deswegen treiben sie jetzt, also sie behaupten, dass sie deswegen Stuttgart 21 weiter betreiben würden, aber sie betreiben es ja weiter, weil sie nur so damals ihre grün-rote Koalition retten konnten. Die SPD war ja für Stuttgart 21 und die Grünen dagegen. Und damit man irgendwie in der Koalition zusammenkommt, hat man sich ausgemacht miteinander, wir machen eine Volksabstimmung, und der gewinnt dann eben. Ich bin ganz sicher, dass wenn die Volksabstimmung mit einem Ausstiegvotum der Bevölkerung ausgegangen wäre, das trotzdem weitergebaut worden wäre. Man hätte schon Gründe gefunden, das zu machen.
Jetzt haben wir zumindest 10 Jahre nach der Volksabstimmung. Diese Volksabstimmung hat natürlich auch Fragen aufgeworfen in Bezug auf Volksabstimmungen generell. Wir haben ja einen südlichen Partner, oder andersrum ausgedrückt, ein kleines Bundesland, während wir halt der größere Kanton sind, sprich die Schweiz. Und in der Schweiz finden am laufenden Band Volksabstimmungen statt. Und da funktioniert das irgendwie. Was war denn da der Unterschied?
Ich glaube, der Unterschied ist, in der Schweiz werden vor einer Volksabstimmung erstens die Fakten dargestellt und zweitens die unterschiedlichen Positionen dazu, wie man die Fakten interpretiert. Bei der Stuttgarter Volksabstimmung wurden nicht die Fakten dargestellt und dann die Positionen dazu, sondern nur die Positionen. Das heißt, man hat gar nicht gewusst, was die wirklichen Fakten sind. Man wusste, zum Beispiel, es wurde behauptet, die Ausstiegskosten sind 1,5 Milliarden. Also wenn man jetzt das Projekt beenden würde, müsste man 1,5 Milliarden bezahlen für nichts. Das war ja gelogen, das stand aber in der Broschüre drin. Es war gelogen, denn in diese 1,5 Milliarden war zum einen reingerechnet eine 3/4 Milliarde für die Neubaustrecke nach Ulm, die gar nicht zur Debatte stand. Es war 400 oder 500 Millionen gerechnet für den Grundstücksrückkauf. Die Stadt Stuttgart hatte ja der Bahn die Grundstücke schon abgekauft und die müsste sie dann wieder zurückgeben. Und die Bahn müsste dann dieses Geld eben bezahlen für die Grundstücke, das sie eingenommen hat. Aber das waren ja keine Kosten, sondern eine Nulllösung war das ja nur. Aber das wurde als Kosten dargestellt und so wurde 1,5 Milliarden als Ausstiegskosten angegeben, während die tatsächlichen Ausstiegskosten allerhöchstens 1,5 Milliarde gewesen wären. Inzwischen ist es so, dass Sie haben angesprochen, die Umstiegskonzept, das wir entwickelt haben. Würde man jetzt noch umsteigen und sagen, wir nutzen den Bahnhof, den Tiefbahnhof nicht für Zugverkehr, sondern, das ist unser Vorschlag, sondern für ein vollautomatisches Güterlogistiksystem, das die Waren vom Stadtrand ins Zentrum und vom Zentrum an den Stadtrand bringt. Das würde die Straßen von Lieferverkehr entlasten und keinen gefährlichen Zugverkehr und vor allem beengten Zugverkehr bringen. Und oben würde man den Kopfbahnhof modernisieren mit einem tollen Solarglasdach. Das wäre eine der besten Bahnhöfe Deutschlands wirklich. Und man würde 6 Milliarden sparen noch, wenn man das jetzt machen würde, weil man die ganzen Zusatzprojekte, die gerade in Planung sind, gar nicht machen müsste. Der Kopfbahnhof ist jetzt schon so gut, dass Zusatzprojekte überhaupt nicht erforderlich sind.
Das heißt vielleicht doch eine neue Volksabstimmung?
Nein, bitte nicht. Bevor es ein vernünftiges Volksabstimmungsgesetz gibt, das zum Beispiel auch die Finanzierung regelt. Es war bei der Volksabstimmung vor 10 Jahren eine Katastrophe, dass die Parteien, die aus Stuttgart 21 nicht aussteigen wollten, sondern weiterbauen wollten, haben mit einem Millionenaufwand finanziert von der Wirtschaft riesige Plakatwände aufstellen können mit Behauptungen, Wunder, was da drauf stand. Und wir Gegner mussten wirklich mit wenigen Promille davon an Spendengeldern, die wir irgendwie zusammengebracht haben von gutwilligen Laien, wir mussten versuchen, irgendwie dagegen anzuhalten. Ein solches unterschiedliches Kräfteverhältnis, dafür ist es erstaunlich, dass wir beinahe doch gewonnen hätten. Wir lagen ja nur wenig unter der 50%-Marke, aber wir haben das eben wirklich in einem unglaublichen Kräftemissverhältnis bewältigen müssen.
Ihr macht ja, glaube ich, nämlich an weiter.
Wir machen natürlich weiter, einfach weil die Widersprüche und Schwächen von Stuttgart 21 werden immer deutlicher. Also es gibt praktisch auch von den Befürworterseite keinen Informierten mehr, der behauptet, das sei ein gutes Projekt.
So Martin Bogundke von den Stuttgart 21 Kritikern.
Dann begrüße ich jetzt am Telefon Andreas Henke, Pressesprecher des Verdi-Landesbezirks Baden-Württemberg. Hallo erstmal.
Guten Morgen.
Es ist ja nicht erst seit Covid-19 so, dass die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und besonders auch in der Pflege unterirdisch sind. Zu wenig Personal, Unterbezahlung, so will den Job jetzt auch niemand mehr machen. Also wir haben jetzt auch einen ganz klaren Pflegenotstand, nicht erst seit der Pandemie. Es werden ja immer wieder auch Horrorszenarien geschildert, wie Kliniken, Medizinstudierende und Studierende sogar anderer Naturwissenschaften aufrufen, sich zu melden, weil sie so krassen Personalmangel haben. Es gibt ja auch schon ein paar kleine Erfolge jetzt zu vermelden in der letzten Streikwoche. Können Sie vielleicht erstmal einen kleinen Rückblick geben auf die Streiks im Laufe der letzten Woche hier in der Region und vielleicht auch bundesweit?
Ja, wir streiken ja in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder. Und bei den Ländern ist es so, dass es in anderen Bundesländern die Unikliniken zu diesem Tarifbereich gehören, in Baden-Württemberg nicht. Die Unikliniken haben hier einen eigenen Tarifvertrag. Das heißt, im Gesundheitswesen haben wir in dieser Tarifrunde in Baden-Württemberg nur in Anführungszeichen die Zentren für Psychiatrie, die an unterschiedlichen Standorten in Baden-Württemberg sind. Das heißt, normale Krankenhäuser gehören zu dieser Tarifrunde in Baden-Württemberg nicht dazu. Und wir haben jetzt seit ungefähr 2 Wochen mit den Warnstreiks begonnen. Das waren erste Aktionen und letzte Woche war ein erster großer Tag am 16. November, wo wir in den meisten Zentren für Psychiatrie, aber auch an vielen anderen Standorten im öffentlichen Dienst der Länder gestreikt haben. Und was wir aber feststellen, und das ist vielleicht auch die wichtigste Botschaft auch an die Arbeitgeber, ist, dass im Gesundheitswesen ist die Streikbereitschaft enorm hoch und da ist auch die Empörung der Beschäftigten am größten, dass es noch kein Angebot gibt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, rund 10.000 Beschäftigte der Länder sind am Klinikstreiktag, dem 16. November, dem Verdi-Aufruf gefolgt und haben sich an Streikaktionen beteiligt. Das steht auf ihrer Website. Jetzt habe ich mal ein bisschen durch die sozialen Medien geguckt. Hier schreibt ein sogenannter The Masked Doctor: Lieber Herr Kretschmann, liebe Malu Dreyer und der Rest der MPK, der Ministerpräsidentinnenkonferenz, euer Versagen hat uns in die Situation gebracht, dass wir zusätzlich zu unserer normalen Arbeit explodierende Infektionszahlen und Impfungen für die ganze Bevölkerung ab 12 Jahren durchführen sollen. Die Ministerpräsidentinnenkonferenz hat ja schon bekräftigt, vor dem Hintergrund der besonderen Belastung des Pflegepersonals in den vergangenen Monaten, dass dementsprechend die Rahmenbedingungen und die Entlohnung dauerhaft und stetig zu verbessern sind. Und außerdem ist da auch kein Aufschub mehr geduldet. Wie setzt sich das dann jetzt konkret um?
Naja, also die Ministerpräsidentinnenkonferenz hat genau das letzte Woche beschlossen, und zwar auch mit diesen drastischen Worten. Es darf keinen Aufschub geben, die Belastung muss reduziert werden und die Bezahlung muss erhöht werden. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt. Also Sie haben die Chance, am nächsten Wochenende in Potsdam für diesen Teil der Beschäftigten im Gesundheitswesen, also die zum Tarifvertrag im öffentlichen Dienst der Länder gehören, das sofort umzusetzen. Einfach ein gescheites Angebot zu machen und dann kann man das dort unterschreiben und dann würde es sofort gelten. Wir sind sehr gespannt, ob quasi die gleichen handelnden Akteure, also die Ministerpräsidentinnen, die dieses Papier letzten Donnerstag beschlossen haben, das sind ja auch die Arbeitgeber in dieser Tarifrunde. Es ist die Tarifrunde der Länder. Ja, das heißt, sie könnten das sofort machen und wir nehmen sie jetzt da einfach mal beim Wort. Was wir bisher mitkriegen von der Verhandlungsführung ist aber wörtlich, es gibt keinen Handlungsbedarf, die Bezahlung ist ausreichend, es gibt keine Personalprobleme und deswegen muss es aus Sicht der Verhandlungsführung keine strukturellen Verbesserungen auch bei der Bezahlung geben. Also das wird spannend nächste Woche.
RTL berichtet seit Jahren über den Arbeitskampf von Pflegepersonal, die Privatisierung, die Schließung von Kliniken. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass die Wertschätzung von Pflegeberufen in der Gesellschaft nicht da wäre oder nur wenig. Ist das Problem, also wir haben jetzt gerade auch auf die Politik geguckt, aber ist das Problem auch gesellschaftlicher Natur?
Das weiß ich nicht. Also dieser Satz, man kann ihn ja fast schon nicht mehr hören, Applaus reicht nicht, der stimmt, aber es gab und es gibt Applaus. Und ich sage jetzt mal, in Sonntagsreden und auch in der Wertschätzung, glaube ich, da kriegen die Kolleginnen und Kollegen mittlerweile wirklich mehr als genug. Aber es ändert nicht die Arbeitsbedingungen, es ändert nicht die tägliche Belastung und es ändert auch nicht die Bezahlung. Und insofern, davon können sie sich nichts kaufen. Und wir müssen im Grunde einfach den Worten Taten folgen lassen. Wir hatten all diese Probleme ja schon vor Corona. Es war auch schon vor Corona ein Knochenjob und er war auch schon vor Corona nicht gut genug bezahlt. Und jetzt hat sich das einfach verdichtet und ich glaube, wir alle sehen auch, dass Corona eben nicht temporär ist, so wie das Herr Hilbers, der Verhandlungsführer, behauptet, sondern dass es, naja, wir hoffen nicht, dass es ein Dauerzustand wird, aber dass es so schnell nicht vorbei sein wird. Und zu dieser wirklich schwierigen Situation ist jetzt Corona einfach als Verstärker dazugekommen und wir haben es jetzt mittlerweile echt mit einem Exodus der Beschäftigten zu tun und wenn wir den nicht stoppen, dann wird auch die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung einfach ein Problem werden.
Das klingt eigentlich schon nach einem guten Schlusswort, aber haben Sie vielleicht noch einen Ausblick?
Wir werden in dieser Woche die Warnstreiks in Baden-Württemberg und auch im ganzen Land fortsetzen. So ist der Höhepunkt in Freiburg am Mittwoch. Dort werden Beschäftigte der Uni, der Studierendenwerke, aber eben auch vom ZFP Emmendingen streiken. Wir machen das in Baden-Württemberg bis zur letzten Minute, bis Freitag, wo in Stuttgart unser Bundesvorsitzender und Verhandlungsführer Frank Wernicke da sein wird. Und dann wird ab Samstag weiterverhandelt. Und dann sind wir sehr gespannt, ob sich die Verhandlungsführer an das erinnert, was sie in der MPK letzten Donnerstag gemeinsam beschlossen haben.
Vielen Dank, Andreas Henke, Pressesprecher des Verdi-Landesbezirks Baden-Württemberg.
Sehr gerne.
Gottfried Schüber ist gestorben. Ein Mann, der im Kaiserstuhl die Atomkraftwerke mit verhindert hat. Ein Mann der ersten Stunde. Ich spreche mit Erhard Schulz von den Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen.
Guten Tag.
Ja, ist eine Alterserscheinung. Die Mitstreiter sterben und praktisch die Leute, die damals gegen das Atomkraftwerk, das heißt das nicht gebaute Atomkraftwerk, im Kaiserstuhl gekämpft haben, die sterben langsam weg. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz einfach hier bedanken, dass Sie bereit gewesen sind oder bereit sind, hier über Gottfried Schüber einen Nachruf verfassen wollen. Was war das für ein Mensch?
Ja, Gottfried Schüber war ein Mitstreiter der ersten Stunde, muss man sagen. Also als die Besetzung des Platzes begann in Wiel, war er damals schon dabei und er war ein sehr engagierter Mann. Er war ein Handwerker. Auf ihn konnte man sich verlassen, wenn irgendwas organisiert werden musste. Und man kann sagen, er war nicht nur gegen Atomenergie mit Recht, sondern er hat sie auch für die Alternativen der Atomenergie eingesetzt. So war er als Handwerker dabei, als der Ingenieur Siegfried Uhlmann weltweit das erste Solarmobil also konstruierte. Das war im Jahre 1978, 43 Jahre her, wo das erste Solarmobil auf der Solarmesse in Asbach vorgestellt. Diese Solarmesse habe ich organisiert und es waren etwa 80 Aussteller dabei. Es hat viel Beachtung gefunden. Es gibt jetzt noch einen dicken Katalog mit Bildern, in welchen Ländern dieses Solarmobil auch veröffentlicht wurde, unter anderem in arabischen Ländern. Und die sagten, oh, da geht uns jetzt dieses Erdöl verloren. Die machen das mit der Solarenergie. Und er hat auch mit dem Sasbacher Pionier für die Solarenergie, Werner Mildebrat, die ersten Häuser mit Sonnenkollektoren zur Warmwassererzeugung installiert. Und ich muss sagen, das ist schon ein Wort, in der ersten Stunde dabei zu sein, wo auch unsere Bewegung ausgelacht wurde. Er war dann auch aktiv dabei, als wir den 25. Jahrestag des Tschernobyl oder der Tschernobyl-Atomkatastrophe begingen mit einem ökumenischen Gottesdienst im Münster in Freiburg. Und das war am 25. April 2011. Und hier war er mit 9 anderen Aktiven der Träger des Kreuzes, das auf dem Wieler Platz stand, hinein in das Münster in Freiburg mit dabei. Also ein Mann der ersten Stunde, der auch bis in der letzter Zeit immer wieder zu Veranstaltungen der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen gekommen ist.
Ich habe gelesen, dass hier Gottfried auch im Gemeinderat aktiv war und in der Feuerwehr. Das heißt, er war also durchaus vielseitig. Feuerwehr heißt praktisch, ja, ich meine, in Tschernobyl haben die Feuerwehrleute praktisch den Brand löschen müssen. Und im Gemeinderat kann man politisch was bewegen. Hat er was politisch bewegt im Gemeinderat?
Also er war Mitglied im Gemeinderat von Wiel und hat sich dort auch eingebracht. Es ging ja auch darum, dass die Gemeinde Wiel sich verwandelte von einer Atomgemeinde in eine vorbildliche Gemeinde mit Solarenergie. Immerhin, in Wiel werden über 30% des Stromes durch Solardächer gedeckt. Und hier sind sehr, sehr große Solardächer auch auf Gewerbegebieten entstanden. Und da war er auch mit dabei. Also jemand, der sowohl in der Feuerwehr aktiv war, für die Nachbarn also sich einsetzte, aber auch im Kirchenchor aktiv war und im Mandolinenverein. Und dieser Mandolinenverein war damals schon in den 70er Jahren auf dem Platz in Wiel und hat dort auch Konzerte gegeben.
Sie haben gerade eben gesagt, dass Wiel eigentlich eine Atomgemeinde gewesen ist. Was heißt das? Ich meine, wenn ich irgendwo ein Atomkraftwerk hinstellen will, dann muss eigentlich die Bevölkerung der Umgebung schon mal etwas pro Atomkraft sein. Mit 100% gegen Atomkraft geht es da nicht und 50% reichen wohl auch nicht aus. Was hat sich da gewandelt, beziehungsweise inwiefern war Wiel eine Atomgemeinde?
Ja, in der Tat, es gab eine Bürgerabstimmung in Wiel 75 und da hat sich dann die Mehrheit in der Gemeinde zu dem Atomkraftwerk bekannt. Es wurden ja auch entsprechende Hilfen angeboten. Also es ging darum, dass man ein Schwimmbad bekommt und andere Dinge. Und da hat sich die Mehrheit dafür entschlossen. Er war damals dagegen, intensiv dagegen. Und es hat auch Folgen für ihn gehabt, dass nämlich die zwei Söhne in der Schule gehänselt wurden von anderen, sodass der eine Sohn später auch Wiel verlassen hat und weggezogen ist, weil er daran nicht mehr denken wollte. Aber jetzt ist es so, wir haben einen sehr engagierten Bürgermeister, der sich für Solarenergie und für Wärmedämmung und anderes einsetzt. Und die Mehrheit in der ganzen Gemeinde Wiel ist zu 80-90% jetzt total verändert. Und manche, die für die Atomenergie waren, wollen es gar nicht wahrhaben, dass sie eigentlich so eine Meinung in der Vergangenheit hatten.
Sie haben jetzt zwei andere Männer genannt, die mit Gottfried entsprechend gelebt bzw. gekämpft haben. Diese beiden Männer sind, glaube ich, auch inzwischen verstorben.
Das ist richtig. Der Siegfried Uhlmann ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren verstorben. Es war ein Ingenieur, der auch Flohmärkte organisiert hat, um Geld für unsere Druckanlage der Badisch-Elsischen Bürgerinitiativen zu besorgen. Die fanden auf einem Parkplatz nähe vom Wieler Bauplatz statt. Das war also ein sehr kreativer Mensch. Und der Werner Mildebrat, ja, da war kürzlich erst die Beerdigung der Solarpionier, der schon sehr früh Kollektoren und später auch Solarmodule zur Stromerzeugung installiert hat. Aber er hat die Kollektoren selbst produziert, schöne Kupferkollektoren. Und wir haben auf dem Dach seit fast 40 Jahren diese Kollektoren immer noch. Und sie arbeiten immer noch und wir sind damit sehr zufrieden.
Wiel hat jetzt inzwischen ein Schwimmbad oder hat es immer noch kein Schwimmbad?
Nein, Wiel hat kein Schwimmbad. Hat aber eine Halle, die war damals schon da und die wurde renoviert, aber ohne die Mittel des Energieversorgers. Also der Energieversorger ist natürlich jetzt in einer schwierigen Situation gewesen. Denn das Gebiet, wo das Atomkraftwerk erstellt werden sollte, ist ein Quadratkilometer, das wurde jetzt durch unseren aktiven Einsatz zum Naturschutzgebiet erklärt. Und so besitzt praktisch hier die Energieversorgung Baden-Württemberg, die EWS, ein Naturschutzgebiet als Eigentum und die Gemeinde Wiel hat sich geweigert, das zurückzukaufen. Das soll der Energieversorger ruhig selbst entsprechend verwalten.
Kann man noch irgendwas zu Gottfried Schüber sagen?
Ja, also er war sehr engagiert und sehr beliebt in der Gemeinde, weil sich Gottfried Schüber in der Gemeinde engagiert hat, auch für die Schwachen in der Gemeinde und auch Dinge durchgeführt hat, die Geld bringen sollten für diese. Und so hat er unter anderem mit der Kirchengemeinde immer die Aktion durchgeführt, Schrott für Gott. Da sollte also Geld gesammelt werden, die eben der Gemeinde zugutekommen. Es ist viel Arbeit und viel Einsatz notwendig gewesen. Und man hat es bei der Beerdigung gemerkt, wie dankbar viele waren, denen er begegnete.
Dann danke ich mal Erhard Schulz für diese Informationen. Erhard Schulz von der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiative. Merci.
Vielen Dank.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 25. November 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!